SR3 Saarlandwelle. Guten Abend. Aus dem Leben.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SR3 aus dem Leben. Mein Name ist Uwe Jäger und ich unterhalte mich hier jede Woche mit meinen Gästen über spannende Dinge aus dem Leben. Heute mit Stefan Quildis. Stefan war schon Sackschlepper, Sonnenbankaufsteller und Gelegenheitsweihnachtsmann. Bis heute ist er einer der besten und bekanntesten deutschen Soulsänger und liebt, was er tut. Vor allem mit seiner Musik auf der Bühne zu stehen. Und so war er für zwei SR3 echt live Minikonzerte zu Gast bei uns auf dem Hallberg in Saarbrücken. Im Gepäck sein neues Album, das war doch gerade erst eben, und Zeit für SR3 aus dem Leben, worüber ich mich sehr freue. Hallo Stefan und moin, schön, dass du da
Hallo
bist.
Hallo Uwe, ich danke für die Einladung, herrlich. Es ist immer wieder eine große Freude, hier bei euch auf dem Hallberg zu sein, und ich finde, ihr seid seit Jahrzehnten so zugewandte Menschen, die so aufmerksam Dinge verfolgen, was hier aus Deutschland passiert. Dafür sage ich vielen, vielen Dank.
Ach, das ist nett. Danke für die Blumen und danke, dass du da bist. Du hattest am 22. Oktober Geburtstag. Nachträglich noch alles Gute.
Dankeschön.
Hast du ein bisschen gefeiert?
Nicht sehr doll, weil ich war so fertig. Wir hatten davor ein so anstrengendes und wunderschönes Konzert in der Hamburger Elbphilharmonie. Und irgendwie ist Elbphilharmonie dann doch immer die Elbphilharmonie. Das ist kein kleiner Schuppen, sondern das ist dann auch mit ganz vielen großen Vorbereitungen. Ich hatte tolle Gäste dabei. Die Annette Frier war da. Wir haben dieses schöne Duett. Sowas Blödes, Something Stupid heißt es ja im Original. Das haben wir vorgetragen. Sie hat wunderbar den Herrn Hüsch zitiert auf der Bühne. Dann kam mein alter Schulkumpel Rolf Clausen, mit dem ich schon vor 50 Jahren Musik gemacht habe und bei dem ich all seine Ehen 7 Stück an der Zahl mit begleiten durfte. Und dann kam noch eine Harfenistin, Jara Egen, dazu. Also es war ein ganz, und Joja Wendt natürlich nicht zu vergessen, der wunderbare Pianist. Und wir haben als Söhne Hamburgs da gespielt. Und dann natürlich meine Band dabei. Also das war ein grandioser Abend. Danach war ich total fertig. Ich habe nur mit meiner Süßen so ein kleines Stück Torte gemuffelt und habe das ganz gemütlich gemacht.
Und eben noch ein bisschen an diesen schönen Abend in der Elbphilharmonie dich erinnert. Du wirst lachen, mein Bruder und meine Schwägerin waren bei dir auf dem Konzert in der Elbphilharmonie und haben geschwärmt, wie alle anderen Gäste auch. Standing Ovations gab es für dich und die haben gesagt, wow, sag liebe Grüße.
Und ja, grüß dich zurück.
Und ja, wahrscheinlich für dich auch ein besonderer Abend, weil früher hast du da im Hamburger Hafen Kaffeesäcke und alles Mögliche geschleppt und jetzt stehst du im großen Saal in der Elbphilharmonie vor ausverkauftem Haus.
In der Tat, also das habe ich den Menschen da auch erzählt, dass ich vor 50 Jahren war das so, da wurde morgens meistens eine Durchsage gemacht im Radio, wir brauchen 350 Mann zum Entladen von Schiffen und so weiter. Und dann ging man hin zum Baumwall, da war der Sklavenmarkt und da kamen dann so die Jungs mit ihren klapprigen Ford Transits vorbei und die haben dann geguckt, was da für Muskeln unter der Jacke sind und dann haben die gesagt, du, ihr könnt mitkommen. Und dann sind wir da losgezogen, haben Tanks gereinigt und haben Säcke geschleppt und was habe ich denn, Schuppen 52, habe ich Hustenbonbons gestapelt, LKW gefahren und Katzenfälle gebündelt für die ganzen Sanitätsgeschäfte.
Also, du warst ja auch nie zu schade für diese Arbeit. Ne?
Nee, ich muss auch eins ganz sagen, ich komme aus einer Handwerkerfamilie. Insofern, ich habe seit Kindesbein habe ich auch mal mitgeholfen bei meinem Vater im Betrieb, der war Reifenhändler und habe dann auch Zettel verteilt und da mal mitgefegt und dann auch das Montieren von Reifen und alles Mögliche erlernt. Und insofern war das für mich auch nicht so ein Riesending. Ich habe als junger Mensch einen Traum gehabt, ich möchte etwas mit Musik zu tun haben. Das war so meine Grundprämisse und das wollte ich gerne. Ich wollte mich dafür aber auch nicht verbiegen. Insofern habe ich gesagt, nee, dann mache ich lieber irgendeinen Job und mache den gut. Und dadurch habe ich so viele Menschen kennengelernt und so viele Geschichten auch, von denen ich heute noch zehre und von denen ich immer noch, die ich auch erzähle und weiter mit mir trage. Und das möchte ich nicht missen. Also meine Schule ist die Straße und sind die Läger und die Betriebe dieser Welt. Und die kleinen Ecken da, wo man Kaffee schlürft und wo es eine Tagessuppe gibt für wenig Geld.
So schön, dass du da bist, Stefan Quildis. Ja, und schön, dass Stefan zu Gast ist bei SR3 aus dem Leben. Eine schöne Liebeserklärung an die Freundschaft, Stefan.
Ja, das war längst fällig und ich bin so dankbar, dass ich eine große Handvoll gute Freunde um mich herum scharren darf und mit denen ich seit vielen, vielen Jahrzehnten, allen voran ist es Rolf Clausen, mit dem ich schon ganz viel Straßenmusik gemacht habe und Straßentheater und all solche Geschichten erlebt habe. Dann ist auch Michi Reinke zum Beispiel, den kennen wir alle mit dem Taxi nach Paris.
Paris, ja klar.
Und dann sind es auch so Wegbegleiter, die mich mit meiner Band begleiten. Auch da ist es so, dass es alles ganz langjährige, über viele Jahrzehnte Menschen, die mich begleiten. Und das wie Tobi Neumann, dem wunderbaren Produzenten und Pianisten. Und das Schöne dabei ist, dass man in Frequenzen kommt, die so toll miteinander übereinstimmen. Das ist etwas, was man manchmal völlig unterschätzt wird. Also, dass man sich wortlos versteht. Man kommt in, auf eine Ebene des wortlosen Verstehens und das ist einfach unbezahlbar. Und
auch gerade, wenn man sich lange nicht gesehen hat, ne? So wie du auch singst. Du hörst zu, du verstehst mich.
Ne? Exakt, exakt. Und können wirklich manchmal auch viele, viele Jahre vergehen. Das habe ich mit einigen Menschen, also meistens ja Menschen, die auch so eine wichtige Zeit wie Pubertät und Schulzeit so miterlebt haben, also wo das so eng ist und auch so vertraut, also wo alle Ängste und Dinge, die man kaum aussprechen mag, die besprochen wurden mit dem, und das ist einfach großartig, voneinander zu wissen, von all den Geschichten, das ist eine tolle Sache.
Stefan, seit 50 Jahren stehst du auf der Bühne. Wahnsinn, 50 Jahre, oder?
Ja, großartig. Ich freue mich sehr darüber, dass mir das auch mit vielen guten Freunden und Menschen gelungen ist, auch das beizubehalten. Auch wenn das nicht immer einfach war, wenn ich auch nicht davon leben konnte immer, dann habe ich, wie gesagt, andere Jobs gemacht und so. Und das fand ich aber auch gut und okay dafür.
Dein neues Album heißt ja auch, das war doch gerade eben erst, fühlt sich auch so ein bisschen an, als wäre es gerade eben erst gewesen?
Ja, es gibt ja so bestimmte Meilen-Puzzlesteine, die ich da ja auch beschreibe. So, die haben sich so eingebrannt in die Seele, dass man echt sagt, oh wow, das war echt ein Ding. Und meistens, ich fragte ja auch oftmals im Publikum, wie viele ist natürlich die Geburt der Kinder oder das Kennenlernen von einem Lieben, mit dem man das Leben teilt. Und da gibt's auch sowas wie den Freischwimmer oder das erste Fahrrad oder die erste selbstgekaufte Platte und so weiter. Das ist wahrscheinlich für diese Generation nochmal was anderes. Und ich bin gespannt, was das sein wird, also für die Menschen, die heute geboren werden, was für die Meilen-Puzzlesteine sind.
Und du singst ja auch ja über viele prägende erste Male in deinem Leben. An was erinnerst du dich besonders gerne, wenn es ums erste Mal geht?
Ums erste Mal, ja, der erste Kurs, die Schullaufbahn, was sich da abgespielt hat. Natürlich den Freischwimmer nicht zu vergessen und viele Schulerlebnisse. Davon kann ich eine Menge erzählen, weil ich habe das große Glück gehabt, ganz wunderbare Freigeister als Lehrer gehabt Toll. Zu haben. So, und das waren Menschen, die mich sehr geprägt haben. Das war ja genau dieser Übergang von den Leuten, die noch übergeblieben waren aus der Nazi-Zeit. Und dann kamen junge Referendare dazu und dieser, sage ich mal, dieser ideologische Kampf, den es da gab, dann auch mit den ganz verkarzten Alten, aber auch mit den Freidenkern und frei und auch im besten Sinne querdenkenden alten Lehrkörpern. Also, das fand ich großartig. Das war eine ganz tolle Zeit. Ich möchte es nicht missen.
Also du bist gern zur Schule gegangen, höre ich raus.
Die letzten Jahre war ich total gerne in der Schule. Mir wurde das klar, dass das total easy ist und total geil ist, da zu sitzen. Und es gibt Menschen, die wirklich Ahnung von der Materie haben, die dir was erzählen. So habe ich also ganz großes Gefallen einen Biologielehrer gehabt, der mit den irrsten Sachen in die Schule kam. Der kam in den Unterricht mit der Schubkarre und Fahnen. So hat er jedem erstmal einen Fahnen auf den Tisch gelegt. Oder kam an mit für jeden Fisch. So, guck dir mal so einen Fisch richtig an. Und das fand ich total gut. Also das so diese unkonventionellen Menschen und die frei und besten Sinne Querdenker. Damals hatte der Name oder Ausdruck Querdenker noch eine andere Bedeutung. Es waren schon die alles mal umgedreht haben. So, was ja auch das Erfrischende an Kindern ist, wenn die einfach so mal neugierig. Dinge anders machen und neugierig mal eine ganz doofe Frage stellen und damit aber irgendwie auch wieder ganz neue und tolle Lösungen finden. Das fand ich immer große Klasse.
Erinnerst du dich auch noch an deinen ersten Auftritt als Musiker?
Oh ja, wir standen in der Schule, wir hatten ein Gespräch mit Michi Reinke, meinem alten Schulkumpel, und sag, oh, ich weiß gar nicht, ob das den Leuten gefällt. Und da sagte Michi, stell dich auf die Straße und check das aus, ob die Leute da Bock drauf haben, wenn du was von Simon Garfunkel und von Beatles und so. Und das habe ich dann gemacht und ausprobiert und das interessierte keine Sau damals. Und das fand ich ganz interessant. Ich dachte, das ist mal, dass man denkt, da muss man mal beibleiben.
Schule des Lebens dann.
Die Schule des Lebens und vor allen Dingen die Schule der Straße. Und das ist das, was mich auch geprägt hat. Also auch der oder immer der Dialog auch mit den Menschen und so. Wie kann man es machen? Wie könnte man es machen? Und so hat sich das alles immer weiterentwickelt. Und ich hatte das Vergnügen, auch bei mir zu bleiben. Also ich habe das ja nie von der Pike auf gelernt. Also die Notenschrift oder ich weiß gar nicht, was ich da greife. Aber ich gehe nach dem, was hört sich gut an, das mache ich. Und ich lasse mir das dann übersetzen von Tobi, meinem wunderbaren Pianisten und Produzenten. Und der sagt dann immer irgendwie, oh, das ist jetzt aber E-Moll, Kreuz 9, inklusive Mehrwertsteuer. Und dann bin ich immer ganz stolz, dass
du es richtig gegriffen hast.
Wow, das ist ja so einen geilen Griff kann ich greifen. Nee, das ist spannend.
Eines deiner ersten Konzerte dann, wo ihr auch schon ein bisschen erfolgreicher wart als Straßenmusiker, war angeblich bei einem Griechen. Erinnerst du dich da noch dran? Gulasch und ein Bier soll es als Gage gegeben.
Das war bei Tullio, genau. Tullio, das waren die ersten Gagen. Also ein Bier und eine Gulaschsuppe, damit ging es los. Ne?
Hat geschmeckt.
Das hat geschmeckt, ja, das war richtig klasse. Und dann merkt man, hier geht was. Ne? Das hat eine Menge Mut gemacht. Und ich bin auch sehr dankbar, dass ich wirklich viele Menschen getroffen habe, die mir auch tolle Tipps gegeben haben und die mir auch offen und ehrlich auch gute Kritik haben zukommen lassen. Also unter anderem gab es einen Menschen, wir haben ja oftmals gesammelt auf der Straße. Man muss ja auf der Straße aufpassen. Vor zwei Dingen mussten wir aufpassen. Einmal musste man das Wetter ein bisschen beobachten, dass man sammelt, bevor der Regen losgeht.
Und der kommt ja oft in Hamburg.
Der kommt schon öfters in Hamburg. Und dann muss man eben auch noch aufpassen, dass man sammelt, bevor die Polizei kommt. Das war nämlich damals verboten. Heute wird man wieder händeringend die ganzen Künstler in die Städte locken, weil die ja am Aussterben sind und so. Na, auf jeden Fall gab es einmal einen Herrn, der hat uns 20 Mark in den Hut getan. Und sagt, wow, du hast ja auch deine Spendierhosen heute an. Und sagt, nee, Jungs, das, was ihr heute hier abgezogen habt, das war so mies. Nutzt mal die Zeit und übt das mal ein bisschen. den fand ich richtig klasse. Also sowas gab es auch.
Musik, Stefan, hat in deinem Leben ja und in deinem Elternhaus schon immer eine große Rolle gespielt. Du hast uns schon erzählt, dein Vater war Reifenhändler, hat Akkordeon gespielt und auch gerne gesteppt, ja.
Sag mal.
Deine Mutter war Hutmacherin und liebte Ilse Werner und auch Hildegard Neef. Also wurde daheim gepfiffen, gesteppt und Musik gemacht bei euch?
Ja, also mehr gepfiffen. Meine Mutter hatte da die Oberhand oder den Oberpfiff. Und mein Vater, der war ein begeisterter Hockeyspieler, wie wir alle, die ganze Familie. Meine Mutter hat auch Hockey gespielt, mein Bruder auch, meine Schwester auch. Und mein Vater hat dann immer, wenn er ins Clubhaus kam mit seinen Stollenschuhen, dann hat er erstmal so eine Klackerdeklick-Klingel. Er war ein großer Gene Kelly und Fred Astaire-Fan und liebte diese Art, diese Eleganz und das Steppen. Das ist ganz großartig. Eigentlich ist meine musikalische Sozialisation durch meine Eltern und durch den NDR damals, weil die spielten ja Sachen rauf runter von Henry Mancini und Burt Bacharach und wie sie alle heißen. Also die tollen Sachen, die auch so ins Herz gingen und auch tolle Soulmusik. Das wurde dann immer lauter gedreht und mein Vater hatte zum Beispiel als Reifenhändler hat er auch für die Firma Goodyear gearbeitet und die haben so Giveaways gehabt, Schallplatten von schwarzen Musikern und das hat mich sehr geprägt, jemanden zu hören wie Billie Holiday oder Ella Fitzgerald oder Sammy Davis Jr. Das waren schon die Sachen, wo mein Vater dann auch immer sagte, Mensch, das sind nicht nur die Herzschmerzgeschichten, sondern das ist auch, dahinter steckt auch immer der Kampf um Freiheit und dieser Begriff war für mich da auch schon etwas ganz, ganz Wichtiges, dass man daran denken muss, dass man ein freier Mensch wird oder dafür sorgen muss, dass man die Freiheit auch behält. Und wie aktuell das damals schon war, das kann man ja heute sehen, wo es große Diskussionen um Demokratie, es gibt Menschen, die sagen, ich bin so demokratiemüde. Da frage ich mich manchmal, was wollt ihr denn?
Was ist die Alternative?
Das ist ja schon ein System, was natürlich mit Recht zu kritisieren ist hier und da, weil es gibt eine Menge Flitzpiepen und Raketenforscher, die in Regierungskreisen sind, aber letztendlich ist es schon das, was ich denke, die Freiheit, die sollten wir wirklich behalten.
Und das Gute bei der Demokratie ist ja, jeder kann sich einbringen und auch ja, selbst mitmachen.
Exakt. Also das Wort von Willy Brandt in den 70ern, mehr Demokratie wagen, das war ein ganz, ganz wichtiges Ding. Das heißt ja, dass die Leute kriegt den Arsch hoch und seht zu, dass ihr auch Stellung nehmt. Dann nehmt das auch selbst mit. Ja, die Chance habt ihr hier, die habt ihr in anderen Systemen nicht.
Also kann man sagen, die Soul-Musik war dann schon ein bisschen ja, der Soundtrack deiner Kindheit und Jugend.
Richtig, richtig. Also das waren ja auch noch Zeiten, wo Rassismus in den Staaten, bei den Musikern, wenn man Barry White oder Bill Withers und Marvin Gaye wenn man die ganzen wunderbaren Menschen nimmt, die in dir auch dazu geschrieben haben, zur Zeit des Vietnamkrieges zum Beispiel, wo eben auch so viele Schwarze dabei waren, die da verfeuert wurden. Also das war schon mehr als einfach nur Herzschmerzmusik. Insofern ist das bis heute, hat so einen großen Stellenwert bei mir. Und ich finde, man hört es auch raus. Das sind nicht nur die Äußerungen, um ein bisschen Geld zu verdienen, sondern das sind wirklich die Dinge, die aus dem Herzen, die aus der Seele kommen. Und das finde ich grandios.
Und mit der Soul-Musik verbinden viele tolle Duette auch. Du hast dein Duett mit Annette Frier in der Elbphilharmonie angesprochen. Die Nummer ist auch auf deinem neuen Album zu hören. Ist ja was Besonderes, ein Duett zu singen. Was sehr vertraut ist auch, oder?
Oh ja, das muss man wirklich sagen. Also gerade das eben, Something Stupid, das ist schon irgendwie was ganz, ganz Besonderes. Und ich habe das große Vergnügen gehabt, Annette Frier an der Tour mit der NDR Big Band kennengelernt zu haben. Wir haben einen Heinz-Erhardt-Abend gemacht und da war schön. Dietmar Beer dabei, der Kölner Tatort-Kommissar, der sich als toller, sehr charismatischer Sänger entpuppte. Und dann eben auch Annette Frier dabei. Und da habe ich gesagt, Mensch, lass uns mal unbedingt was machen. Die hat immer geträllert irgendwie auf dem Gang und gesagt, ey, komm. Und sie, die eine sehr viel beschäftigte Frau ist, hat dann auch die Gelegenheit am Schopf gepackt, um mal kurz nach Hamburg zu kommen. Da haben wir es eingesungen und dann waren wir auch in der Giovanni Zarella-Show. Und jetzt ist sie auch mit nach Hamburg gekommen, hat es in der Elfi auch präsentiert. Und für sie war das schon auch eine sehr mutige Sache, denn sie ist eigentlich, die ist hier im Schauspiel zu Hause. Und der Gesang, das ist nicht so vordergründig ihre Geschichte. Sagt sie, ach Mensch, ich habe so einen Bammel. Also, aber sie hat das mit so einer Bravour dahingelegt in der Elfi, ganz großartig. Abgesehen von ihrem tollen Gedicht von Hans-Dieter Hüsch, was sie davor rezitiert hat. Grandios.
Eine wichtige Station in deinen 50 Jahren auf der Bühne war 2003. Dein Erfolgsalbum Neues Spiel. Dafür hast du englische Soul-Klassiker ins Deutsche umgewandelt, aber nicht eins zu eins übersetzt, sondern ja so ein bisschen lautmalerisch angepasst. Das Album stand damals 13 Wochen in den Albumcharts. Du warst Aufsteiger des Jahres, wurdest mit der goldenen Stimmgabel ausgezeichnet. Du hast in deiner Karriere oft gehört, du musst auf Englisch singen, um Platten zu verkaufen. Du hast die Kritiker da ja eines Besseren damit belehrt dann.
Ja, und vor allen Dingen war das für mich eine große Ehre und Aufgabe, diese Songs, die ich so verehrt habe über die vielen Jahre von Bill Withers und Barry White und Marvin Gaye, und wie sie alle heißen, das, was ich auch teilweise verstanden habe dabei, das auch in die deutsche Sprache zu bringen. Und oberste Prämisse war immer, dass man das mit einem großen Respekt macht. Es haben ja selbst die Interpreten wie Marvin Gaye, die haben ja tatsächlich auch in Deutsch gesungen, Sprache gesungen. Und da gibt es ein ganz wunderbares Album, falls man das irgendwie mal hören möchte, das heißt So in Germany. Da gibt es sogar einen Song von Howard Carpendale, der sich an der Otis Redding-Nummer begeistert, deutschen Text dazu macht. Und eben auch Menschen wie Marvin Gaye, die auf Deutsch singen. Und wo man auch leider Gottes merkt, die wissen gar nicht, was sie da singen. Also insofern, wir wollten natürlich auch in den Markt rein. Und so wie die Beatles ja auch. Die Beatles haben ja auch Sachen auf Deutsch gesungen. Und so, oh du, bist du schon wieder der Mann. Ich will mit dir gehen. Also das sollte auf jeden Fall den Nerv treffen, der auch unser Nerv ist, in unseren. Das heißt also, eine 1:1 Übersetzung geht ja gar nicht. Denn was sagst du zum Beispiel, I heard it through the grapevine. Heard it through the grapevine. So, was sagt, ich habe es durch die Traube gehört. Was sagt denn das überhaupt nichts? So, hier würde man wahrscheinlich sagen, das pfeifen die Spatzen von den Dächern. So, aber das passt ja wieder da nicht rein. Also insofern so, ain't no sunshine, dann wurde dann allem Anschein. Also auch eine Hommage an einen Partner, an eine Frau, die man vermisst.
Also kannst du auch selbst auf Deutsch ja besser ausdrücken, was du fühlst, dann deine Gefühle?
Ja, auf jeden Fall. Seit den 80er Jahren war ich viel in Amerika. Ich spreche natürlich auch die Sprache, aber ich fühle es nicht so wie das Deutsche. Und das Deutsche ist dann schon genauer und exakt. Mit dieser Sprache kann ich exakter ausdrücken, was ich wirklich denke und fühle. Und deshalb habe ich mir auch immer gesagt, nee, ich singe in dieser Sprache. Lustigerweise, wenn ich in Privatradiostuben war, dass sie gesagt, naja, das ist ja tolle Musik, aber das ist ja Deutsch. Da habe ich gesagt, ja, das ist lustig, das ist die Sprache, die meine Mutter einmal mit mir gesprochen hat. Das hat sich irgendwie so eingebürgert bei mir, dass ich die ausspreche und dass ich die auch irgendwie als exakter ansehe und dann das eben auch gern singe und so. Und das waren in Zeiten so in den 90ern, als wir mit Jazz und deutschen Texten so kamen. Wo ich
dachte, den Strombolis damals.
Die Strombolis mit Christian von Richthofen, und konnten wir keinen großen Blumentopf mit gewinnen, das mit den Geschichten.
Also ist auch ein Stück Heimat für dich oder ein Heimatgefühl?
Ja, auf jeden Fall, denn auch in Deutschland gab es ja eine große Tradition von Jazzmusik, auch diese heiße, diese brillante, heiße, geile Jazzmusik, von der ja auch Wolfgang Borchert so ein Riesenfan war und so. Leider, muss man wirklich sagen, hat die Nazi-Keule, die damals in die Kulturlandschaft reingeschlagen hat, so eine starke Wunde hinterlassen, dass sich das kaum davon erholt hat. Es gibt ja kaum Jazzclubs und so. Die Läden waren voll früher, da, wo Jazz auch getanzt wurde. Das Tanzmomentum par excellence, also dass man so nach dieser Musik auch tanzt und so, das war grandios. Aber hier und da erholt es sich und kommt es wieder durch und man entdeckt die Freude dabei, dass diese Musik eben auch tanzbar ist.
Du hast angeblich auch nie auf den großen Durchbruch gewartet. Alles, was ich gemacht habe, ist immer mein Weg gewesen, hast du mal gesagt. Es hat Spaß gemacht, auch Schweiß gekostet. Ich will kein Navigationssystem, das am Ende sagt, sie haben ihr Ziel erreicht.
Exakt. Das ist weiterhin auch eine sehr, sehr interessante Reise, die ich glücklicherweise mit meinen Freunden, mit tollen Musikern und Ideengebern wie meinen alten Wegbegleitern. Und insofern gibt es auch immer wieder neue Geschichten, die ich habe keinen Bock, irgendwie aus irgendwas lange rumzureiten, sondern versuche auch immer wieder neue Dinge zu entwerfen. Wie zum Beispiel viele Lesungen, die wir machen mit Wolfgang Borchert, Geschichten, der irgendwie so unfassbar, da gibt es nicht nur draußen vor der Tür, sondern auch unfassbar lustige und dadaistische, surreale Schriften, die er verfasst hat, also so ein Totlachen, so ein grandios. Oder Theodor Storm, der Schimmelreiter, machen wir mit ganz viel Musik. Und das sind auch keine normalen Lesungen, sondern es sind so mehr so Performance-Geschichten, wo viel Musik, Projektion, alles mit dabei ist. Und das alles zu sehen, gerade für die Zuhörer und Hörerinnen aus dem Saarland, das ist ja ein Klacks, mal kurz nach Hamburg zu kommen.
Absolut,
ist um die Ecke. In St. Pauli Theater, das ist ja...
Du hast nicht nur sehr spät erst Erfolg gehabt, du hast auch ja ein besonderes Glück gehabt, spät dich nochmal richtig zu verlieben und zu verknallen. Vor 5 Jahren hast du deine Freundin oder Partnerin kennengelernt. Unterscheidet sich ja die späte Liebe sehr von der ersten oder ist Liebe Liebe?
Liebe ist Liebe. Und ich war frei in der Zeit. Ich war meine zweite Frau und wir hatten uns getrennt. Und ich lernte in dieser, für Musiker und für die ganze Kunstwelt, in der schlimmen Phase der Pandemie, lernte ich diese wunderbare Frau, Ivana Hamale-Schmidt heißt sie, und sie ist eine Malerin in Düsseldorf. Ich lernte sie da kennen und wir haben uns so behagt und irgendwie so auf die Birne gekloppt, dass wir jetzt der Meinung sind, jetzt sollten wir, nachdem wir uns verlobt haben in Venedig,
ach Gott,
das sollten wir jetzt auch den nächsten Schritt machen, dass wir heiraten. Und es ist tatsächlich so, wir bauen ein Nest in Hamburg und sie wird den Schritt nach Hamburg machen. Ich bin sehr, sehr froh und sehr glücklich.
Wenn Romantik, dann richtig Romantik. Also, als wir uns das letzte Mal getroffen haben, hast du gesagt, Mensch, ich war noch nie in Venedig. Jetzt warst du in Venedig, hast dich gleich verlobt.
Ja, das muss ja auch sein. Ich war zum ersten Mal da und es ist eine unfassbare Zeit, denn jede Ecke, jede kleine Gasse, jede kleine Brücke, die es da gibt, das spricht ja Bände. Ich habe so viele Fotos da gemacht von den Kanälen und den Mauerwerken. Ich bin so ein Fan davon, von diesen Vibes, die es da gibt, abgesehen von diesen wunderbaren Restaurants, die es da in den kleinen Gässlein gibt und die tolle Studentenschaft, die da rumläuft. Also es ist wirklich eine tolle Stadt. Leider sehr, sehr überlaufen, aber wir waren in einer bei Schlechtwetter irgendwie im April da und das so hatten wir ein bisschen Freigang da auch.
Bei jedem Wetter ist Venedig auf seine Art schön. Aber warst du überrascht, nochmal so spät auch eine große Liebe zu finden?
Ja, also natürlich bin ich sehr, sehr positiv überrascht und bin vollkommen glücklich und sehr dankbar darüber.
Du bist 1958 in Hamburg geboren und hast du schon verraten, du kommst aus einer Handwerkerfamilie. Papa war Reifenhändler, die Mama ja Hutmacherin. Wie hat dich das geprägt, in einer Handwerkerfamilie groß zu werden?
Was mich geprägt hat, ist einfach Sachen wegzuarbeiten. Und es gab natürlich immer eine Menge zu machen und zu tun und so. Und insofern ist ganz normale Arbeit kein Ding für mich. Und ich bin sehr froh darüber, dass es so, dass mir die Sachen auch leicht von der Hand gehen. Auch wenn es noch so stupide sein mag und so. Von wegen mal beim Schneeregen irgendwie 2000 Reifen verlassen. In irgendeinem Container, das ist kein Ding.
Also ihr musstet immer mit anpacken, dein Bruder?
Ja, klar, wie das so üblich war. Ne? Ich bin 58 geboren und das war einfach mein Bruder 56 und das war einfach übrig, wie das so heutzutage in vielen Handwerkerfamilien auch ist, dass die Kinder dann mitmachen. Natürlich fickst du dann auch mit oder lernst es auch. Und so habe ich das von der Pike auf auch alles gelernt. Also ich montiere dir alles weg, von der Schubkarre bis zum LKW, mache ich dir jeden Reifen klar.
Du hast ja später mit deinem Bruder auch wirklich mal selbst einen Reifenhandel gehabt.
Ja, wir haben das fast 10 Jahre in Hamburg in der Süderstraße gehabt und das hieß Gildes Reifendiscount und das war sehr, sehr erfolgreich. Mein Bruder war ein unfassbar geiler Geschäftsmann.
Verkäufer?
Ja, ja, das war ein toller Verkäufer und auch mit mega Ideen. Damals waren die Autos noch nicht so getuned wie heute. Da hast du irgendwie einen Golf gehabt, Golf 1 und so. Da aber mal richtig schicke breite Pushen breite Puschen und schöne Alufelgen drauf. Und das war so dieser Tuning-Bereich, den es heute ja schon bei Neuwagen gibt. Und das hat er richtig ins Rollen gebracht, das Ganze. Und ich meine, für mich waren es schon die runden, schwarzen Sachen, die mich sehr geprägt haben und so. Und dann natürlich eben auch die Schallplatten,
Klar.
und die Musiken.
Du hast immer schon gern an Autos rumgeschraubt. Hast du auch mal so einen leichtsinnigen Autokauf gemacht? Irgendeine Kachel, ein schönes Auto gekauft, wo du hinterher gedacht hast, was habe ich mir da gedacht?
Ja, und zwar war das ein Kadett B. Ich bin ein Riesenkadett für den Opel.
Ach Quatsch.
Und zwar war das ein Kadett B und das war ein Auto, was mir ein Autohändler verkauft hat. Und es gibt eine goldene Regel, kauf nicht bei Händlern ein Auto. Das darfst du nicht machen, wenn du aus der Branche kommst. Das sah so geil aus. Das war aber auch so ein Ding wie bei Asterix und Obelix. Der sah so schnicke und schick aus. Und ich fragte ihn, ey, Alter, du bescheißt mich jetzt auch nicht. Ne? Das war ein guter Kunde von uns. Und so, nein, ist alles gut. Ich habe ein gutes Auto. Immer, okay, gut. Okay. Und das Ding war echt, das war so rostig. Das konnte man aber so nicht sehen. Ich habe es dann unbesehen gekauft, weil ich hatte so einen Bock auf einen schönen Kadett B mit der Krückstockschalter. Und naja, das war dann echt, da muss eine Menge dran schweißen. Also das war so ein Ding. Ansonsten habe ich alles Mögliche. Ich bin viel in Amerika gewesen, habe da viele Autos gekauft und auch hier wieder verkauft und bin alles Mögliche gefahren.
Was hätten sich deine Eltern ja für dich gewünscht? Du hast ja schon gesagt, die haben dich geprägt. Klar, deine Musikalität und Liebe zur Musik kommt von ihnen, aber wie fanden die das, dass du Musiker geworden bist?
Liebe zu Musik, einerseits so vom Vater und Mutter und von meiner Mutter, die war eine große Theatergängerin. Also die hatte so ihr Abo bei der Volksbühne und ging manchmal ein, zweimal in der Woche ins Theater. Dazu muss man natürlich auch wissen, so in den 60er, 70er Jahren war das Fernsehprogramm relativ langweilig. Ich habe auch nur ein Programm. So, und das Theater hatte einen großartigen Stellenwert, also was da gespielt wurde. Und die brachte immer die ganzen Programmhefte mit nach Hause. Und das fand ich so toll, darin rum zu hühnern und zu gucken. Oh Gott, das ist großartig. Und ich erzähle das deshalb, weil ich glaube, dass ich im Prinzip das, was sich meine Eltern für sich selbst gewünscht hatten, nämlich auch irgendwie in dem Bereich irgendwas zu machen, so, ich glaube, dass ich derjenige bin, der ihre Wünsche dann auch wirklich gelebt hat. Denn ich bin, eines Tages bin ich hin zum Thalia-Theater und komme da zufälligerweise vorbei, sehe ich da Bühneneingang und gehe da rein und sage dem Pförtner, sag mal, wie muss man sich dann verhalten, wenn man hier mitmachen will bei euch im Theater hier? Und da guckt er mich an und ich hatte damals lange Haare und Bart und sagte, pass mal auf, mein Junge, komm mal einfach am nächsten Dienstag, da machen wir ein Casting für die drei Musketiere. Und da bin ich hin und die haben mich genommen. Und da war ich 3 Jahre am Thalia-Theater und habe mit den tollsten Schauspielern, mit den tollsten Regisseuren dieser Welt das Glück gehabt, da Mäuschen zu spielen und ich habe da ganz viel gelernt.
Du hast eine Ausbildung, ja eine Fechtausbildung und eine Stuntausbildung da gemacht am Thalia-Theater. Ja. An wen erinnerst du dich? An diese Schauspieler, von denen ja viele auch im Fernsehen dann später waren.
Ja, Peter Striebeck, Ingrid André, Traugott Buhre, wunderbare Leute. Edda Seipel, Klaus Schwarzkopf, der irgendwie den Tod eines Handlungsreisenden spielte. Oder wir in den 3 Musketieren, Faust 1 und 2 und mit dem alten Karl Striebeck auch, der immer seinen Text vergaß und so. Wunderbare Leute und es war eine tolle Theaterzeit.
Maria hat uns gemailt aus Hüttersdorf und sie fragt, wie ist es, Stefan, hörst du eigentlich nur Soul, Jazz und Funk oder auch mal Klassik?
Ja, auf jeden Fall. Wenn man sich über Soul, Jazz, Blues und du landest ja irgendwann automatisch bei der Klassik. Und ich habe das große Glück gehabt, einen Musiklehrer zu haben, der uns einfach Sachen vorgespielt hat. Unter anderem Sachen von Emerson, Lake and Palmer. So Pictures at an Exhibition hieß das Ganze. Und das fand ich so geil. Und da nehmen sich ja Emerson, Lake and Palmer die Bilder einer Ausstellung von Mussorgsky vor. Und das war für mich der Einsteiger in die Klassik. Und wer da irgendwie einen Zugriff hat, naja, die europäische Wiege der Musik und alles, was so aus Russland, Polen, Frankreich so kam, aus dem impressionistischen Musikstil, bin ich ein Riesenfan von.
Du hast uns schon erzählt, du stehst regelmäßig mit deinem Wolfgang Borchardt-Programm auf der Bühne. Er ist wie du Hamburger. Du gehst auch noch mal ein bisschen an die Wurzeln deiner Familiengeschichte. Dein Opa Friedrich war als Soldat 6 Jahre in Kriegsgefangenschaft. Was hat er dir fürs Leben mitgegeben und vielleicht auch von der Zeit erzählt?
Also es gibt eine Geschichte von meinem Großvater und der war 6 Jahre in russischer Kriegsgefangenschaft und als er wusste, dass er da rauskommt, schreibt er meiner Großmutter ein Telegramm und auf diesem Telegramm steht: Hausfreund fortschicken, komme selbst. Und ich finde, den Humor, den musst du erstmal haben nach 6 Jahren russischer Kriegsgefangenschaft. Was ich von ihm miterleben durfte, der hat immer einen Satz zu mir gesagt, Stefan, pass mal gut auf, es kommt immer darauf an, was du daraus machst. Es kommt darauf an, was man daraus macht. Das ist ein Lebensmotto, was ich total wichtig finde. Du kannst richtig in der Scheiße stecken, aber seh zu, dass du mit einem guten Mut und einem guten Gefühl, dass du deine positiven Kräfte bündelst und zusehen, dass du da wieder rauskommst. Und das hat er gelebt und das hat er mir eben auch mit diesem Satz einfach so mitgegeben.
Ja, und du hast immer was draus gemacht. Das hört man auch deiner Musik an, eben die gute Laune, die von ihr auch ausgeht. Du stellst dich auch bei deinen Konzerten oft gegen rechts. Da sagst du, das bin ich meinem anderen Opa schuldig. Der war Sozialdemokrat und wurde von den Nazis erschossen. War das Thema bei euch zu Hause?
Oh ja, natürlich. Weil mein Vater wuchs ohne Vater auf dadurch. Mein Großvater war Getreidekontrolleur im Hamburger Hafen. Das war ein kriegswichtiger Job, den er hatte. Und er dachte, irgendwie bist du ja unverwundbar eigentlich. Aber die Nazis fanden das nicht so besonders und haben ihn dann von Hamburg nach Wien versetzt, was ja damals heim ins Reich kam, und von Wien nach Königsberg. Und dann hatte er da eben auch zu arbeiten und da ist er dann von Nazischergen dann geschasst worden. Und deswegen sagte mein Vater auch immer, ey, wenn es um Religion oder Politik geht, halte ich da raus, lass die Finger davon. Aber ich finde, gerade in der heutigen Zeit ist es total wichtig, ein klares Statement, auch wenn es noch so kompliziert ist und manchmal auch umständlicher, ist dieses System, in dieser Freiheit zu leben, ist ein unfassbar wichtiges Gut, was wir nicht aus den Händen geben lassen sollten.
Und für Opa Friedrich gibt es demnächst auch einen eigenen Song.
Da gibt es einen Song. Wir machen gerade mit den Söhnen Hamburgs, machen wir gerade ein Weihnachtsalbum. Und da heißt es, Opa Friedrich sagte schon, schnapp dir einen schönen Ton, sing leis und sing laut. So wird ein schönes Lied gebaut.
Schön.
Und da kommt dann auch der Satz vor, es kommt drauf an, was man daraus macht.
Du hast mir das letzte Mal erzählt, als wir uns getroffen haben, dass du die Ideen für deine Songs immer auf Zettel schreibst, die dann in einem Schuhkarton landen und irgendwann ziehst du dann mal wieder eine Idee raus und machst da einen Song draus. Aber du schreibst auch gerne beim Autofahren.
Ich schreibe auch beim Autofahren. Also erstmal muss ich sagen, viele Dinge entstehen meist im Dialog. Also mit guten Freunden wie Michi Reinke, dann eben auch mit Rolf Clausen oder Eddie Winkelmann, auch ein toller Musiker in Hamburg. Und so passieren diese Sachen im Dialog. Das finde ich ganz wichtig. Aber so Grundideen, und die schreibe ich mir beim Autofahren auf. Ich bin ein gemütlicher Autofahrer. Das ist meistens so um die 100, 110 und so. Da kann man alles gut übersehen. Und man muss mit den ganzen wahnsinnigen 200er Fahrern, muss man nicht mithalten. Und so kann ich alles Mögliche machen. Und dadurch, dass ich dieses wunderbare Glück habe, eben Ivana in Düsseldorf mit ihr zusammen zu sein, so pendel ich immer hin und her. Und so sind zum Beispiel die letzten beiden Alben auf der A1 entstanden. Von Ideen und auf Telefonat. Ich habe eine freie Sprechanlage und kann all meinen Bürokrams machen und eben auch an diesen Sachen arbeiten, die eben da wichtig sind. So, für mich eine tolle Zeit, die 4 Stunden Pendlerzeit ist für mich eine Zeit des Studiums, was ich ja eigentlich nie hatte. Ich kann Podcasts hören und Musik hören und auch eben machen und schreiben und so. Das ist, finde ich, toll.
So habe ich das noch nie gesehen, wenn einer ja mit 100 auf der rechten Spur oder so vor mir war. Vielleicht entsteht da ein Song. Also ich sehe die mit 100 vor mir sind anders.
Eigentlich habe ich das auch abgeguckt. Und zwar hatten wir einen Reifenlieferer, das war ein Holländer. Und der fuhr in ganz Europa rum mit seinen ganzen Reifen und so. Und sagte, was machst du? Das muss so stinklangweilig sein. Und der sagte immer, nein, das ist ganz toll. Das ist großartig. Weil ich kann so viel Musik hören. Und ich habe mir jetzt so ein Ständer, lerne jetzt Mundharmonika spielen. Der hat sich so einen Ständer wie die Straßenmusiker haben und spielt wie ein junger Gott Mundharmonika. Also der hat so dieses Ding mit diesem Floh ins Ohr gesetzt, dass man irgendwie die Zeit eben auch toll nutzen kann. Mhm. Also auch, das muss ja nicht stupide sein, aber grandios. Und dann lernt Sprachen und spielt Musik und großartig.
Für dich geht's gleich wieder auf die Autobahn zu deiner Lieben nach Düsseldorf und wer weiß, vielleicht entsteht ja da auch ein neuer Song. Auf der Heimfahrt.
Ja, wollen wir hoffen, dass dabei was rauskommt.
Stefan, danke, dass du da warst und du kommst bald wieder ins Saarland am 20. Mai nächsten Jahres nach Neunkirchen. Da freuen wir uns drauf.
Da freue ich mich auch riesig und ich sage vielen, vielen Dank für einen ganz großartigen Tag. Also der fühlt sich für mich an wie die Stefan Gwildes Festspiele hier auf SR3. Ein Dank an alle, die daran beteiligt waren. Auch an Licht und Ton und euch Schaffenden hier in dem Studio. Vielen, vielen Dank.
Aus dem Leben. Der SR3 Talk am Dienstagabend ab 18.10 Uhr gibt's auch zum Nachhören auf sr3.de, auf YouTube und in der ARD Audiothek.